Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kicker Daily Woche. Heute ist Montag, der 29. April. Mein Name ist Matthias Dersch und ich freue mich besonders, dass ich heute mal wieder Carsten Schröter-Lorenz an meiner Seite habe. Unseren Liebling der Spotify-Kommentarspalte und gestern noch im Doppelpass gewesen. Hi Carsten.
Hi Matthias. Ich freue mich auch sehr, weil irgendwie, dir geht es vielleicht genauso mit dem Podcast in die Woche zu starten. Macht doch gleich nochmal doppelt Spaß, oder?
Ja, absolut.
Wir haben heute direkt auch wieder ein volles Programm und blicken zu Beginn der Champions League Woche aber erst einmal nach unten in den Tabellenkeller der Bundesliga. Darmstadt ist seit Sonntagabend sicher abgestiegen. Eine Handvoll anderer Clubs muss aber noch zittern.
Die tabellarisch beste Lage dieser Vereine haben Borussia Mönchengladbach und Union Berlin. Und doch könnte es einen von den beiden noch erwischen. Darüber wollen wir gleich reden mit unseren Reportern Jan Lustig und Janis Klimburg. Aber erst einmal die News des Tages für euch.
Bayern gegen Real Madrid. Dieses absolute Schwergewichtsduell am Dienstagabend in München wirft natürlich seine Schatten voraus und sportlich gibt es bei den Bayern vor dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale auch noch einige Fragezeichen. Mit Blick auf die angeschlagenen Matthijs de Ligt, Dejo Upamecano und Konrad Leimer werde es laut Trainer Thomas Tuchel einige Last-Minute-Entscheidungen geben. Auch Leroy Sané und Jamal Musiala hatten zuletzt Beschwerden, sollen aber einsatzfähig sein. Und dann gibt es beim Rekordmeister ja noch die lauten Nebengeräusche. Im Konflikt zwischen Uli Hoeneß und Tuchel hatte Hoeneß nicht klein beigegeben. Zu dem Satz, dass Tuchel bei Misserfolgen lieber neue Spieler fordere, als die eigenen zu verbessern, stehe er, versicherte der 72-Jährige im Gespräch mit dem Kicker, auch wenn er den Zwist zwischen ihm und dem Trainer für medial aufgebauscht hält. Allgemein kündigte Hoeneß an, Zitat, wild entschlossen zu sein, meine Meinung wieder deutlicher zu machen.
Durch die 0:1-Niederlage gegen Heidenheim ist seit Sonntagabend endgültig klar, für den SV Darmstadt geht es nach nur einer Saison in der Bundesliga direkt wieder runter in Liga 2. Doch was bedeutet das für die Lilien eigentlich? Das erklärt uns jetzt in aller Kürze unser Darmstadt-Experte Timo Müller.
Ja, ganz nüchtern betrachtet bedeutet der Abstieg von Darmstadt 98 ganz einfach Normalität. Und das sieht man ja auch im Club nicht anders. Realistischerweise hatte schon früh das Signal ausgesendet, mit Aufstiegstrainer Thorsten Lieberknecht im Fall der Fälle auch wieder in die zweite Liga zu gehen. Insofern bleibt also vieles stabil am Böllenfalltor. Gleichzeitig ergibt sich die Chance für frische Impulse. Zum einen durch den neuen Sportdirektor Paul Fernie, einen jungen, unverbrauchten, unbelasteten Mann, der mit viel Enthusiasmus an diese Aufgabe Darmstadt 98 rangeht. Und das könnte auch für viele Neuzugänge gelten, die Paul Fernie eben holen kann. Denn dass 17 Verträge auslaufen beim Absteiger, das ist auch alles andere als eine Katastrophe, sondern bietet eben die Gelegenheit, für die nötige Blutauffrischung auch zu sorgen, wobei gleichzeitig auch ein Gerüst an Leistungsträgern mit in die zweite Liga gehen wird, noch unter Vertrag steht. Also insofern ist das Ganze eigentlich ein Mix, der gute Perspektiven bietet, um auch in der kommenden Zweitligasaison wieder eine gute, hoffnungsvolle Rolle zu spielen.
Vor dem Saisonstart galt Borussia Mönchengladbach als eines der spannendsten Projekte der Bundesliga. Naja, jetzt 31 Spieltage später ist davon nicht so viel übrig geblieben. Spannend ist derzeit vor allem die Frage, in welcher Liga denn die Fohlen in der kommenden Saison spielen werden. Durch das 0:0 gegen die Kellerkollegen von Union Berlin verpasste die Borussia nämlich den Befreiungsschlag und muss weiter zittern. Wie es überhaupt so weit kommen konnte und was den Fans der Gladbacher Hoffnung machen kann, darüber reden wir jetzt mit unserem Borussia-Reporter Jan Lustig. Hallo Jan.
Ja, hallo zusammen.
Ja Jan, wir hätten dir natürlich für deine Kicker-Daily-Premiere gerne ein angenehmeres Thema gewünscht als den Abstiegskampf mit der Borussia, aber erklär uns doch mal, wie konnte es dazu kommen, dass die Gladbacher nach dem 31. Spieltag noch immer um den Klassenerhalt bangen müssen?
Das sind vor allen Dingen die vielen Gegentore, die fehlende Balance der Mannschaft, man ist nicht stabil und das sorgt eben dafür, dass sich die Probleme auch immer wieder verschieben. Die Mannschaft schießt zwar viele Tore, kassiert aber unheimlich viele und wenn sie dann daran arbeiten, da Stabilität reinzukriegen über verschiedene Grundformationen, auch mit Personalwechseln, dann klappt es vorne wieder nicht und so schwappen die Probleme von vorne nach hinten und wieder zurück.
Ja, Carsten hat es gerade gesagt, im Sommer galt die Borussia als eines der spannendsten Projekte der Liga. Das hast du damals auch geschrieben. Was hat dich denn zu der Einschätzung damals bewogen?
Naja, es ist diese Aderlass, der im Sommer wieder da war mit Lars Stindl, mit Jonas Hofmann, mit Markus Thüram, Rami Benzebaini. Da waren das eine Mischung aus Führungsspielern, auch mit Jan Sommer in den Transferperioden davor oder Dennis Zakaria. Also es sind Leistungsträger gegangen, es sind Führungsspieler gegangen. Die Mannschaft ist in der Qualität sukzessive schwächer geworden. Und man darf auch nicht vergessen, dass genau die vier genannten Sommerabgänge, das waren auch die vier besten Torschützen. Und die Probleme in der Defensive, die sind im Prinzip seit Jahren bekannt. Dazu nehme ich die Umwälzung natürlich auch auf der Führungsebene mit Umbauten im Staff, mit dem Nils Schmadtke als neuem Sportdirektor. Und ja, diese ganzen Umwälzungen auf den verschiedenen Ebenen hat aus Borussia einfach ein spannendes Projekt gemacht.
Du sagst ja spannend, aber auch wankelmütig. Jetzt ist ja seit Sommer auch ein neuer Trainer da mit Gerardo Seoane. Du hast jetzt schon einige Probleme angerissen. Diese Balance zwischen Defensive und Offensive hat er noch nicht richtig hinbekommen mit der Mannschaft. Wie schätzt du denn sein Wirken ein?
Ja, es gibt unheimlich viele Facetten da zu beachten. Also zum einen das Auffangen der fehlenden Tore, das hat erstaunlich gut geklappt. Sind jetzt viel mehr Torschützen als in der vergangenen Saison. Die Mannschaft ist da unter den Spitzenkräften in der Liga, wenn man so will, was das Erzielen von Toren angeht. Eine unglaubliche Standardstärke in der Offensive da. Was auch auf dem Borussia-Weg, wie er immer so schön genannt wird, wichtig ist, der Einbau von jungen Spielern, das Fördern der Talente. Also es sind da einige Dinge auf den Weg gebracht worden, was er nicht hinbekommen hat. Und das war ja schon auch das Problem bei seinen Vorgängern. Das ist eben die Stabilität in der Defensive, das Reduzieren von Gegentoren und eben diese Balance herzustellen, wobei da auch sicherlich auch der Kader ein Problem ist.
Ja, auf den Kader gehen wir gleich ein. Du hast aber die Vorgänger schon angesprochen. Und Adi Hütter und Daniel Farke sind jeweils nur eine Saison geblieben nach der erfolgreichen Ära von Marco Rose. So, sie haben es damals in Gladbach eben nicht geschafft, den erfolgreichen Weg einzuschlagen, sind jetzt aber wieder erfolgreich in Monaco bzw. bei Leeds United. Warum ist es gerade für Trainer so schwer in Gladbach?
Ich glaube, die Frage stellt sich jeder Fan, der sagt, wir haben jetzt drei verschiedene Trainertypen, alle mit einem guten bis ausgezeichneten Ruf nach Gladbach gekommen und auch Seoane scheint sich da ja kräftig abzuarbeiten an dieser Mannschaft und an dem Kader, wobei man die Grundvoraussetzungen nicht vergleichen kann. Also der Kader ist jetzt über die Jahre sukzessive schwächer geworden, wenn man sieht, dass von Hütter zu Farke schon ein Aderlass da war, dann von Farke zu Seoane auch wieder. Es ist ein ständiger Prozess des Wandels gewesen, auch mit verschiedenen Ausrichtungen. Adi Hütter, der gerne diesen wilden Fußball spielen lassen wollte, Farke dann wieder mit dem Fokus auf Ballbesitzspiel, Seoane, der häufigste Begriff, den man bei ihm irgendwie verwendet, das ist Pragmatismus. Er geht immer pragmatisch an die Sache ran. Es ist kein roter Faden da, was die Spielidee betrifft. Und jeder Trainer macht es halt so, wie er denkt. Und wichtig wäre, da jetzt Kontinuität reinzukriegen, um dann eben auch das Personal dann mal entsprechend dem gewünschten Spielstil auszurichten. Und ich denke mal, wenn dann alles gut geht und das mit dem Klassenerhalt dann in trockenen Tüchern ist, dass man dann auch diese Baustellen im Kader dann auch mal gezielt angehen wird.
Ja, zu den Baustellen im Kader gehört ja auch die Zusammensetzung, was die Charaktere anbetrifft. Das schreibst du auch in der heutigen Kicker-Ausgabe. Hat es der Club, allen voran Sportchef Roland Wirkus, da naiverweise trotz der ausgerufenen Übergangssaison im Endeffekt nicht für möglich gehalten, in den Abstiegskampf geraten zu können und dadurch dann ja zu wenig Anführer sich zusammengesucht?
Man hat so ein bisschen auf einen internen Wachstumsprozess gesetzt. Also, dass ein Jule Weigel in so eine Führungsrolle reinwächst, aber dass eben durch dieses Vakuum, das so ein Stindl oder ein Hoffmann hinterlassen hat, was jetzt Führungsqualität angeht, dass dann eben Leute, die so ein bisschen im Schatten standen, da dieses Vakuum füllen, dass sie wachsen an der Aufgabe und Verantwortung übernehmen. Florian Neuhaus ist ja auch so ein Beispiel. Und dieser Prozess, der ist eher schleppender vonstatten gegangen, als man sich da bei den Verantwortlichen erhofft hat.
Ja, Jan, bevor im Sommer diese ganzen Baustellen grundsätzlich behoben werden können, gibt es aber noch ein knackiges Restprogramm zu bestehen in Bremen, gegen Frankfurt und in Stuttgart. Ja, wie groß ist denn aus deiner Sicht jetzt doch die Gefahr, zumindest noch auf den Relegationsplatz abzurutschen, abschließend?
Also ich halte die Situation für brandgefährlich, weil die Mannschaft auch gestern wirklich nicht den Eindruck hinterlassen hat, dass man da auf ein stabiles Fundament bauen kann für die letzten drei Spiele. Man richtet sich so ein bisschen darauf auf, dass man zu null gespielt hat nach den vier Gegentoren in Hoffenheim, wobei auch da Union ja doch die eine oder andere sehr gute Torchance hatte. Nach vorne ging quasi gar nichts. Das war mutlos, das war ängstlich. Und auch diese Überzeugung, wenn man zum Beispiel gesehen hat, wie die Bochumer am Freitagabend aufgetreten sind, mit welcher Wucht und inneren Überzeugung, das hat man in Gladbach halt nicht gesehen. Und ich finde schon, dass der Blick nach hinten, da muss man schon Sorgen haben aus Gladbacher Sicht, weil mir irgendwie jetzt gerade die Fantasie fehlt, wo man diesen letzten Dreier, den man wahrscheinlich benötigt, wo man den holen will. Aber es gibt ja auch Lichtblicke. Zum Beispiel kommen ja dann auch Weigel zurück, der war gesperrt, ein Wöber, vielleicht auch Jonas Omlin. Und was die Rückkehrer Honorar, Kone und Jordan betrifft, die hatten ja jetzt Kurzeinsätze, die haben ab der kommenden Woche dann auch wieder ein bisschen mehr Trainingszeit. Also es kann auch noch ein bisschen Qualitätsschub kommen von außen für die letzten drei Spiele. Und das ist so der Lichtblick und der Mutmacher, den sie dann bei der Borussia auch haben.
Ja, vielen Dank, Jan. Ich bin gespannt, ob die Lichtblicke dann am Ende dazu führen werden, dass wir dich hier nicht mehr hören werden in dieser Saison. Denn ich wage mal die Prognose, das passiert nur, wenn die Gladbacher tatsächlich da in akute Abstiegsnöte geraten, vielleicht ja sogar in die Relegation müssen. Für den Moment vielen Dank und bis bald, Jan.
Viele Grüße und eine schöne Woche.
Ja, Union, Gladbachs Gegner vom Sonntag, war zwar dem Sieg näher, hat nach dem 0:0 aber weiterhin 2 Punkte weniger als die Borussia auf dem Konto und steht damit logischerweise auch noch näher an der Gefahrenzone. Grund genug, auch noch unseren Union-Reporter Jannis Klinnenburg in diese Daily-Folge mit reinzupacken. Hallo Jannis.
Moin, grüßt euch.
Ja, Jannis, es sind weiterhin nur diese 2 Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie groß ist denn die Angst in Berlin-Köpenick, diesen spektakulären Absturz als Champions-League-Teilnehmer direkt zurück in die zweite Liga hinzulegen?
Ja, ich glaube mittlerweile schon ziemlich groß und das sollte es auch sein. Immerhin hatte man zwischenzeitlich 9 Punkte Vorsprung, hat vielleicht auch schon so ein bisschen noch auf Platz 7 oder 8 geschielt, quasi auf Europa. Und ja, jetzt kommt man nicht so wirklich weg vom Fleck. In den letzten 9 Spielen jetzt seit gestern nur 1 Spiel gewonnen gegen Bremen. Deswegen ist man wieder unten reingerutscht und ja, natürlich ist die Angst dann Köpenick groß, jetzt abzusteigen.
Ja, unter Nenad Bjelica, dem Trainer, der Urs Fischer beerbt hat, da gibt's ja ein ziemliches Auf und Ab. Krasser Fehlstart, den konnte er beheben, dann hat sich deutlich stabilisiert zwischendurch mit der Mannschaft und jetzt geht's dann doch wieder bergab. Es ist ja viel zu lesen über seine Art zu trainieren. Da ist immer die Rede von einem Oldschool-Stil, der nicht so richtig gut ankommt in der Kabine. Glaubst du, dass da theoretisch auch noch ein kurzfristiger Trainerwechsel möglich ist, um nochmal einen letzten Impuls zu setzen?
Ja, das wurde ich jetzt schon oft gefragt und es ist sehr schwierig zu beantworten. Ich halte es für nicht ganz ausgeschlossen, dass sie vielleicht nochmal den Trainer wechseln.
Du hast das wichtige Heimspiel gegen Bochum. Danach geht's nach Köln. Je nachdem, wie die Lage vom FC ist, wird es da auch nochmal um einiges gehen. Zum Abschluss kommt dann Freiburg zu Christian Streichs letztem Spiel an die alte Försterei. Mal ganz spontan mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche 3 Punkte sprechen denn dafür, dass Union die Klasse hält?
Ich glaube, die defensive Stabilität, die sich jetzt schon eingespielt hat. Als 2. Punkt würde ich schon die Fans nennen, die saustark hinter der Mannschaft stehen. Jetzt die ganze Saison schon, obwohl es so schlecht läuft. Und Punkt 3, glaube ich, dass die Mannschaft erfahren genug ist, um den Abstiegskampf zu meistern und drin zu bleiben am Ende.
Ja, wir schauen auf jeden Fall mal, wer am Ende drin bleibt und wer runter muss. Da wage ich lieber mal keine Prognose. Was ich aber sicher sagen kann, das war's für heute mit Kicker Daily. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Da es uns sehr wichtig ist, was ihr von uns haltet und den Kicker Daily Folgen, lasst uns doch, wo auch immer ihr wollt, gerne mal einen Kommentar da auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder per Mail an daily@kicker.de.